Unser Thema heute Nachmittag lautet Moderne Archäologie und die Bibel. Lässt sich die Glaubwürdigkeit der Bibel belegen? Die meisten Kapitel der Bibel, die sich mit Erzählung biblischer Geschichte beschäftigen, umfassen diese 2000 Jahre biblische Geschichte. Wir beginnen mit den Erzvätern in 1. Mose 11, Abraham, dann sein Sohn Isaak und Jakob. Aus diesen drei Generationen leitete sich später das Volk Israel her. Jakob seinerseits hatte 12 Söhne und diese 12 Söhne wurden zu den Stammvätern der 12 Stämme Israels. Diese Großfamilie, Jakob und seine 12 Söhne, die Frauen der Söhne und so weiter, die gingen nach Ägypten hinab in der Zeit einer Hungersnot und da entwickelte sich diese Großfamilie zu einem Volk. Israel wurde als Volk in Ägypten versklavt, aber es kam zum Auszug aus Ägypten im Zusammenhang mit den 10 Plagen über Ägypten. Unter der Führung von Moses ging dieses Volk aus Ägypten hinaus und dann 40 Jahre durch die Wüste, die Sinai- und Negev-Wüste. Und danach, 40 Jahre später, übernahm Josua die Leitung aus den Händen von Mose. Unter ihm wurde dann das Land Kanaan nach und nach erobert und besiedelt. Das ist die Zeit der Landnahme unter Josua. Und danach kam diese Zeit von 450 Jahren, die Zeit der Richter. Von Othniel bis auf Samuel. Samuel war der letzte Richter und er leitete dann über in die neue Epoche, das Vereinigte Königreich. Samuel salbte Saul zum ersten König über die 12 Stämme, aber das war ja eine traurige Geschichte, die mit einer Katastrophe endete. Und so kam eine Erneuerung, als dann David auch wieder durch Samuel gesalbt wurde zum König über die 12 Stämme Israels, ein König nach dem Herzen Gottes. Danach hat Salomo, Davids Sohn, die Herrschaft übernommen und hat Israel ausgedehnt und zu einem Großreich gemacht, wie das in der ganzen Geschichte bisher nie der Fall gewesen war. Aber nach Salomo kam der große Niedergang, weil er selber in der zweiten Hälfte seines Lebens sich von Gott abgewandt hatte. So kam es zur Teilung der Nation Israel in zwei Nationen. Die 10 Stämme im Norden, über sie regierten nur gottlose Könige, und die 2 Stämme, Juda und Benjamin im Süden, mit der Hauptstadt Jerusalem, da gab es immer wieder Reformationen, Erneuerungen unter gottesfürchtigen Königen, aber die meisten waren auch gottlos. Die Konsequenz war, die 10 Stämme wurden schließlich nach Assyrien weggeführt in die Gefangenschaft. Das war der Untergang des Nordreiches. Das südliche Reich, Juda genannt, konnte noch länger bestehen, aber dann kam die babylonische Gefangenschaft. Die Babylonier zerschlugen das Königreich und führten die Juden in die Gefangenschaft nach Babylon. Es schien alles am Boden zerstört, aber nach einigen Jahrzehnten konnten die Juden wieder zurückkehren. In der Zwischenzeit hatten die Perser die Weltmacht übernommen, die Babylonier besiegt und die Perser gaben den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder heimkehren in euer Land. Und sie sollten auch den Tempel wieder aufbauen, den zweiten Tempel nach dem Vorbild des Salomonischen Tempels. Und dann kam die große Zeit des Wartens auf den Messias. Und schließlich vor 2000 Jahren kam Jesus Christus, erfüllte durch sein Kommen über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den verheißenen Erlöser. Und da sind wir bereits im Neuen Testament, nicht wahr? Und das Neue Testament beschreibt dann, insbesondere in der Apostelgeschichte, die frühe Ausbreitung des Christentums. In den ersten 3 Jahrzehnten wird das beschrieben, und zwar auf 3 Kontinenten: Asien, Afrika und Europa. So, jetzt haben Sie eine kurze Übersicht bekommen über die biblische Geschichte. Und nun ist das so, wenn Sie je nachdem einen Archäologen fragen, ja, wie glaubwürdig ist denn die Bibel im Vergleich zur modernen Archäologie? Da können Sie ganz verschiedene Antworten bekommen. Es kommt darauf an, mit wem Sie sprechen. Sprechen Sie mit Herrn Finkelstein, dann würde er sagen, das ist alles ein Märchen. Finkelstein hat ja zusammen mit Silbermann ein Buch herausgegeben, das ein Bestseller wurde. Wurde auch auf Deutsch übersetzt unter dem Titel Keine Posaunen vor Jericho. Und Sie ahnen schon, was jetzt kommt, ja? Er sagt, Israel in Ägypten, der Auszug aus Ägypten, die Landnahme unter Josua und damit der Fall der Mauer von Jericho, können Sie alles vergessen, das sind alles Legenden. Er sagt, es gäbe keine archäologischen Spuren von Israel in Ägypten. Und dann kommt dazu, das ist natürlich eine ganz besonders wichtige Trumpfkarte. Um 1230 vor Christus, also um die Zeit des Auszugs aus Ägypten und der Landnahme unter Josua, da war Jericho gar keine Stadt. Höchstens eine kleine Siedlung, hat ja gar keine Stadtmauer. Also vergessen Sie die ganze Geschichte mit den Posaunen vor Jericho und der Mauer, die runtergefallen wäre. Alles ein Märchen, alles Mythos, alles Legende, alles nicht historisch. Ja, da können Sie auch das Lied vergessen, ja? Joshua fought the battle of Jericho. Ja? And the wall came tumbling down. Das können Sie alles vergessen. Das ist alles ein Märchen. Nun, der Knackpunkt ist hier die Frage, wann fand der Auszug aus Ägypten statt? Denn Israel Finkelstein hat wirklich recht. Wissenschaftlich gesehen, um 1230 vor Christus war Jericho keine Stadt, es gab keine Mauer. Aber die Frage ist, wann fand der Auszug aus Ägypten statt? Die liberale Position ist eben die Position, wie Finkelstein sie vertritt. Ja, das wäre gewesen um 1230 vor Christus. Da war Jericho keine Stadt. Nun gibt es aber viele konservative Gelehrte, die sagen, nein, der Auszug aus Ägypten war 1446 vor Christus. Aber sogar die konservative Position hat ein Problem. Sie nimmt nämlich gewisse Zahlenangaben in der Bibel doch nicht wirklich ernst. Und muss da irgendwie ein bisschen mit den Zahlen mogeln. Und dann kommt man auf diese Zahl. Aber wenn Sie wirklich in einem geschlossenen System alle biblischen Jahreszahlen ernst nehmen, kriegen Sie die zusammen. Es braucht aber viel Arbeit. Und Sie kriegen die zusammen in einem widerspruchsfreien chronologischen Ganzen. Wenn Sie meine Zusammenstellung dazu haben möchten, können Sie mir eine E-Mail schreiben an info@rogerliebe.ch, kriegen Sie das gerade als Stichwort Skript. Da können Sie das nachvollziehen. Der Auszug aus Ägypten war 1606 vor Christus. Ist ja klar, wenn Sie jetzt in den Schichten von 1230 vor Christus suchen, in Jericho, ja, dann finden Sie natürlich nicht die Mauer von Jericho, die runtergefallen ist bei Josua. Ist ja klar, nicht wahr? Ich meine, wir würden ja auch nicht in Archiven aus dem 16. Jahrhundert einen Monsieur Hollande finden, wenn wir den suchen würden. Wir würden sagen, das ist ein Märchen, hat nie ein Monsieur Hollande gegeben. Ich stelle mir jetzt vor, wir wären jetzt Archäologen, so sagen wir in 400 Jahren, ja? Und suchen nach Monsieur Hollande? Ja, natürlich, aber da muss man in den Archiven des 21. Jahrhunderts schauen, dann findet man ihn schon. Und der hatte eine gewisse Bedeutung für Frankreich. Und unangefochten ist das so. Aber eben, wenn man in den falschen Schichten schaut, ist klar, da findet man nichts. Aber jetzt müssten Sie mal schauen, wie ist das mit den Schichten von 1606 vor Christus. Und dann finden Sie alles. Und Sie finden auch die Spuren von Israel in Ägypten und die Spuren vom Auszug. Die sind alle da, aber Sie müssen ihnen im richtigen Archiv nachschauen. Das ist der Punkt. Nun, wie kam man denn überhaupt auf die Idee, 1230 vor Christus sei der Auszug aus Ägypten gewesen? Das hat man schon ein bisschen biblisch begründet. In 2. Mose 1, Vers 11 liest man über Israel in Ägypten. Und da heißt es von den Ägyptern, und sie setzten Fronvögte über dasselbe, über Israel, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. So hießen die beiden Städte, die von Israel als Sklavenvolk gebaut wurden in Ägypten. Nun hat man daraus gefolgt, ja, der Name Ramses ist ja interessant. Das hängt wahrscheinlich zusammen mit einem Pharao, Ramses, den es ja gegeben hat. Übrigens mehr als einer. Ja, welcher? Ja, sagen wir doch Ramses der Zweite, und der regierte nach offizieller ägyptischer Chronologie 1279 bis 1213 vor Christus. Also, das war ein großer Bauherr. Dann nehmen wir an, das war Ramses II. Und so muss das der Pharao der Unterdrückung gewesen sein. Das heißt also, der Auszug aus Ägypten fand zu seinen Lebzeiten, sagen wir so, 1230 vor Christus statt. Ja. Aber Sie merken, man nimmt das schon gar nicht ernst, was die Bibel sagt. Denn der Pharao wäre ja dann in dem Jahr des Auszugs aus Ägypten noch umgekommen. Im Roten Meer. Ja, aber das wäre ja dann auch nicht so passend, denn 1213 ist Ramses II. Gestorben. Das war nicht der Pharao des Auszugs. Und überhaupt, aus einem Städtename dann einfach eine solche Chronologie aufzubauen mit Ramses II., das ist schon ein bisschen gewagt. Denn da muss gar kein Zusammenhang bestehen. Und schon früher in der Josefsgeschichte wird ja gesprochen über das Land Ramses. Und das war ja schon lange vor Mose und dem Auszug. Und da gab es bereits ein Land Ramses in Ägypten. Man muss nicht alles einfach gleichsetzen, was ein bisschen ähnlich klingt. Ja? Also das war der Denkfehler. Und nun halten wir fest, die Bibel bezeichnet Ramses II. Nirgends als Pharao der Sklaverei. Und darum haben wir allen Grund, um die Datierung 1230 vor Christus für den Auszug in Frage zu stellen. Und wir müssen sogar ganz positiv sagen, dieses Datum steht im Widerspruch zur biblischen Chronologie. Denn das wäre 1606 vor Christus für den Auszug. Und dann 40 Jahre später war die Landnahme unter Josua, also Jericho, erobert. Das war 1566 vor Christus. So, und jetzt gehen wir nach Jericho. Bin gerade zurück, vor einigen Wochen war ich dort. Ja, das ist ein Tell, ein großer Hügel. Tell ist nicht ein natürlicher Hügel, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Im Nahen Osten hat ein Volk irgendwo begonnen zu siedeln. Das Dorf wurde zerstört. Auf den Ruinen hat man wieder aufgebaut. Es wurde wieder zerstört. Auf den Ruinen hat man aufgebaut. Und mit der Zeit entstand ein Hügel. Und das war ganz üblich. Im Nahen Osten, wenn Sie ein bisschen ein Auge gekriegt haben, können Sie von Weitem erkennen, oh, das ist auch ein Tell. Aber der wäre noch nicht ausgegraben. Das ist auch ein Tell. Sieht man von der Form her, das ist nicht natürlich. Müsste man graben und da würde man alle möglichen Zivilisationsschichten entdecken. Und so sehen Sie da etwas von den Arbeiten in Jericho an diesem Tell. Sehr verwirrend, nicht wahr? Weil es so viele verschiedene Schichten da gibt. Und darum ist es sehr wichtig, dass man beim Graben immer ganz schön dokumentiert, in welcher Schicht man ist. Und auch welche Keramik man findet. Also welche Scherben von Tonkrügen und so weiter. Denn die Leute waren früher genau gleich wie wir heute. Wir haben auch so unsere Mode, nicht wahr? Welches Geschirr man nimmt. Also wenn ich unser Geschirr unseren Töchtern weitergeben würde, die würden sagen, nein, also so etwas Altmodisches. Aber ich kann Ihnen versichern, als wir das gekauft haben, wir waren überzeugt, das ist echt toll und wirklich für die heutige Zeit, ja? Und ich hätte nicht das von den Großeltern haben wollen. Ja, und so war das eben früher auch. Und darum weiß man heute, in dieser Zeit war Mode so, in jener Zeit diese Mode, und so kann man aufgrund der Scherben in den Schichten feststellen, welche Epoche man da vor sich hat. Und das haben wir natürlich auf die Spitze getrieben bis heute. Also die Keramikdatierung ist wirklich sehr hilfreich. Man kann zwar nicht absolut datieren, aber doch relativ, ja? Wenn ich in einem Tell grabe, ich entdecke, das sind 3 Schichten. Ich grabe in einem anderen Tell, das sind 7 Schichten. Aber jetzt stelle ich fest, Schicht 3 bei dem ersten Tell hat die gleiche Scherbenmode, die Scherben sind erst nachher entstanden, aber sagen wir, die gleiche Keramikmode wie die Schicht 4 in dem anderen Tell. Dann kann ich also sagen, diese Schicht hier ist zeitlich analog zu jener Schicht dort. Ja, und jetzt sehen Sie von oben aus der Luft den Tell von Jericho hier fotografiert. Und nun ist Folgendes interessant, wenn Sie da hingehen, das steht ja heute unter palästinensischer Herrschaft, ja, da kriegen Sie ein Faltblatt von den Palästinensern, das Jericho erklärt, und es wird Ihnen gleich erklärt, die Bibel ist falsch. Die ganze Sache mit Josua, das ist alles falsch. Ja, aber wenn Sie jetzt wissen, wo Sie schauen müssen, dann werden Sie merken, oh, der Mauerfall von Jericho ist dokumentiert in den Schichten, die die Archäologen, ohne Bezug zu machen zur Bibel, datiert haben auf 1560 vor Christus. Es war nämlich so, vor vielen Jahren hat eine Frau, das war Kathleen Kenyon, eine Engländerin, hat sich ganz verdienstvoll gemacht um Ausgrabungen in Jericho. Die hat da große Arbeiten gemacht und diese Frau hat eine gigantische Mauer entdeckt aus Stein und vor der Mauer eine gigantische Mauer, die da von oben runtergefallen war, aus Ton. Und diese Mauer hat sie datiert auf 1550 vor Christus. Und jetzt, vor sehr kurzer Zeit, hat man das Ganze noch datiert mit C14-Methode und kam auf 1560 vor Christus. Das sind also ungefähre Zahlen, nicht wahr? Da können Sie ohne Problem 30 Jahre, 40 Jahre rauf und runter, ja? Das geht so. Aber so die Mitte wäre 1560 vor Christus. Und nun, mit der konsequenten Chronologie, kommen wir auf 1566 vor Christus. Und hier sehen Sie einen Teil dieser gigantischen Steinmauer, da. Und auf dieser Mauer war eine Mauer aus Ton, hier aufgebaut, und die ist runtergefallen. Jetzt sehen Sie hier dieser ganze Schutt, der jetzt da wie eine Rampe aussieht gegen die Steinmauer. Das ist der Schutt einer viele Meter hohen zweiten Mauer auf der ersten oben. Das ist genau die Beschreibung in der Bibel. Das war eine ganz grandios hohe Mauer, aber die Israeliten haben die Stadt umzogen und schließlich kam es ja zum Mauerfall. Und zwar steht, lesen Sie das nach in Josua 6 in Ihrer Bibel, da steht, dass die Mauer runterfallen wird und dann können die Israeliten an jeder vor sich quasi auf der Mauer wie eine Rampe hinaufsteigen und Jericho erobern. Und jetzt haben Sie hier genau die Rampe, das war ideal. Diese Tonmauer fiel runter und da hatten Sie eine Rampe, konnten sofort in die Stadt einsteigen. Weiter, die Stadt wurde damals, als diese Mauer nach außen runterfiel, und das ist auch speziell, wenn man eine Stadt erobert, fallen die Mauern normalerweise nach innen, ja? Aber hier sind sie nach außen runtergefallen und die Stadt wurde dann gründlich verbrannt. Genau wie das die Bibel sagt. Aber noch nie bei den Ausgrabungen in Israel, noch nie an irgendeinem Ort hat man so viel Getreide entdeckt. Da war ganz viel Getreide da in der Stadt, aber man hat das nicht geplündert. Und genau so steht das in Josua 6. Gott hat Josua den Befehl gegeben, die Israeliten dürfen gar nichts von der Beute in Anspruch nehmen. Und die Spuren sind ganz klar da. Also es passt perfekt. Hier nochmals, also die runtergefallene Mauer, hier Nicht wahr? Im Laufe der Zeit ist das alles zusammengedrückt. Sie sehen da nicht mehr so schön die einzelnen Briketts, ja? Die einzelnen Steine. Aber die sind da vorgelagert und hier die mächtige Mauer von Jericho. Nochmals ganz von nahe. Das ist die Mauer von Jericho. Also Sie können weiterhin singen. Dolge of it, Battle of Jericho. Also, wir können die Position der Liberalen gerade hier völlig abstreichen. Und dabei muss ich nicht mal Herrn Israel Finkelstein wissenschaftlich angreifen. Ich habe gar nichts gesagt gegen seine wissenschaftliche Arbeit. Ich habe nur gesagt, dass er ein Problem gemacht hat, indem er die Bibel nicht genug berücksichtigt hat bei der Arbeit. Und nebenbei gesagt, er gibt uns ja gerade die Bestätigung, die wir brauchen. In Josua 6 wird ja das zerstörte Jericho von Gott verflucht durch Josua. Und es heißt, wer diese Stadt je wieder aufbaut, das wird Konsequenzen haben und die werden dort erwähnt. Und nun, wenn Sie die Bibel weiterlesen, erst Jahrhunderte später, in der Zeit von König Ahab, wurde Jericho wieder aufgebaut und es kamen genau die Konsequenzen, die in Josua 6 angekündigt worden waren. Was heißt das? Nach diesem Mauerfall hatte Jericho keine Mauer mehr. War keine Stadt. Natürlich, das stimmt. Das muss ja auch so sein. Denn hätte die Stadt um 1230 vor Christus eine Mauer gehabt, eine mächtige Mauer, dann wäre die Bibel falsch. Ja, aber jetzt gehen wir noch ein bisschen nach Norden, nach Galiläa. Hier sehen Sie Tel Hazor. Auf Hebräisch gesagt, spricht man das aus, Hazor. Tel Hazor. Sie sehen wieder ein künstlicher Hügel und auch den haben wir in den vergangenen Jahren gründlich ausgegraben. Ein Teil, muss ich sagen. Denn man hat einfach immer zu wenig Geld und zu wenig gute Leute. Aber was man da gefunden hat, ist grandios. Und warum? Ja, lesen Sie weiter im Buch Josua. Nach Josua 6, Jericho, kam dann die Eroberung einer Stadt nach der anderen. Aber Hazor in den späteren Kapiteln war ganz wichtig. Weil Hazor, das war die Hauptstadt aller Kanaaniter im Norden. Und da wird also erzählt, wie Josua dann sogar diese Hauptstadt der Kanaaniter erobert hat und verbrannt hat. Und jetzt sehen Sie hier den mittelkananäischen Palast von Hazor. Der wird heute in der Archäologie datiert. Korrekt, 18. bis 16. Jahrhundert vor Christus. Und dann wurde Hazor zerstört, im 16. Jahrhundert. Nun, nach der Bibel war das nach 1566, ja? Das ist 16. Jahrhundert vor Christus. Ist auch hier dokumentiert. Genau in der richtigen Zeit nach der Bibel wurde auch Hazor erobert und vernichtet. Sie finden aber dort einen späteren Palast aus der spätkananäischen Zeit, der hier wird datiert auf 16. bis 13. Jahrhundert vor Christus. Das ist eine ganz besonders schöne Arbeit. Da müssen Sie wirklich mal hingehen. Und schauen Sie, was ganz typisch ist bei der kananitischen Bauart, diese Kombination von Lehmziegeln und, wie wir das auch schon hatten in Jericho, ja, diese Ton- oder Lehmziegel, besser gesagt, und hier Holz und hier Basaltgestein. Also die Kombination von Lehmziegel, Stein und Holz ist ganz typisch kananäisch. Und man hat diesen Palast ziemlich schön hergerichtet, können Sie so anschauen. Aber jetzt haben Sie vielleicht ein Problem. Jetzt sagt doch die Bibel, Israel hätte im 16. Jahrhundert Hazor erobert, aber dabei waren ja weiter die Kananiter hier in der Stadt. Ja? Und genau das steht in der Bibel. Nach dem Buch Josua müssen Sie im Buch Richter weiterlesen und dann sehen Sie, die Israeliten hatten zwar diese Stadt erobert und zerstört, aber nicht in Besitz genommen. Und die Kananiter hatten das wieder aufgebaut. Und in der Zeit der Richterin Deborah wurde dann eben wieder der Kampf eröffnet gegen Hazor. Und der König hieß, nach dem Buch Richter, damals Jabin. Interessant, aber schon der König damals, den Josua besiegt hatte, der hieß auch Jabin. Nicht wahr? Das ist, braucht uns nicht zu überraschen. In England gab es auch mehr als einen King George, ja? Jabin. Aber das Interessante ist, man hat hier in Hatzo auch diese kleine Tontafel entdeckt. Die habe ich auch erst vor einigen Wochen da original fotografiert. Und wissen Sie, was auf dieser Tafel steht? Die ist aber allerdings noch aus der Zeit früher, noch vor Josua. Und da wird von Jabin gesprochen, also ein noch früher Herrscher. Offensichtlich war das ziemlich beliebt in Hazor, dieser Name Jabin. Denn wir haben ihn bezeugt, einmal außerbiblisch und dann später einen Jabin in der Bibel und nochmals einen Jabin in der Bibel. Und erst nachdem eben Hazor im 13. Jahrhundert nochmals zerstört worden war, haben die Israeliten diesen Ort übernommen. So nach biblischer Geschichte. Es passt einfach alles. Und ich kann Ihnen in der Übersicht Ihnen sagen, Hazor, wenn Sie mit mir nach Hazor kommen würden, wir können Ihnen gleich dokumentieren. Die Zeit der Kananiter, so wie das in der Bibel beschrieben ist, dann die Zeit Josuas, dann die Zeit der Richter, dann die Zeit Salomos, die Zeit des Königreiches der 10 Stämme und dann die Spuren der Wegführung der 10 Stämme nach Assyrien. Das haben Sie hier alles dokumentiert. Die Steine sprechen. Alles an einem Ort kann man das alles dokumentieren, und zwar in der richtigen Reihenfolge, so wie das die Bibel erzählt. Aber jetzt gehen wir noch ganz in den Norden hinauf. Und hier sehen Sie das Stadttor von Dan, um 1700 vor Christus. Das war eine kananitische Stadt. Und die Bibel berichtet im Buch Josua und Richter, wie diese Stadt, sie hieß ursprünglich Laish, aber sie wurde dann von dem Stamm, israelitischen Stamm Dan, erobert und sie haben dann diese Stadt schließlich besiedelt. Also das ist noch das Stadttor der Kananiter. Sie sehen mächtig gebaut aus, wieder Ton und Lehmziegeln. Aber hier in Dan hat man bei den Ausgrabungen eine enorme Ascheschicht gefunden, in der Schicht mittlere Bronze 2b-c. Das ist die Zeit um 1560 vor Christus. Ja, genau was die Bibel berichtet. Die Daniter haben Dan verbrannt. Damals, zur Zeit der Landnahme, wie das im Buch Josua beschrieben wird. Es passt. Und jetzt gehen wir noch einen weiteren wichtigen Ort, Shiloh. Shiloh, das ist im Herzen des heutigen Westjordanlandes, nördlich von Jerusalem. Also, um etwas politischer das auszudrücken, inmitten des sogenannten besetzten Westjordanlandes. Und das war ja der Ort, wo Josua die Stiftshütte aufgebaut hat. Also dieser transportable Tempel, den die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten beim Sinai gebaut hatten, ja? Diese Stiftshütte wurde dann im Land hier in Shiloh aufgebaut. Und Sie sehen, Shiloh, das ist eine dieser Siedlungen im Westjordanland. Da auf diesem Hügel, gleich neben dem Hügel, wo die Israeliten im Alten Testament gewohnt haben. Und das ist etwas speziell. Ich war früher nie in Shiloh, und zwar einfach, weil es für mich gefährlich ist. Ich bin mehr als einmal gesteinigt worden. Also wirklich, also ich habe schon erlebt, ich habe die Ausgrabungen am Tempelberg einer Gruppe gezeigt, und dann kamen Steine von oben vom Tempelplatz runter. Und zwar riesige Betonsteine. Ein paar Meter neben mir runter. Also ein Stein auf den Kopf, das hätte gereicht. Und einer aus der Gruppe hat dann noch einen Stein mit nach Hause genommen als Erinnerung an diese Attacke. Und es ist einfach ein Problem. So wie ich aussehe, ist es einfach zu gefährlich. Ich bin auch schon mal mit meiner Frau am Damaskustor in einem Auto vorbeigefahren und schon knallte ein Stein ins Auto rein. Das hat gereicht, nur das Aussehen so, und das muss wahrscheinlich ein Siedler sein oder sowas, ja? Und darum bin ich dann eben an diese Orte nicht gegangen, aber jetzt, seit einiger Zeit, ist der Weg von Jerusalem nach Shiloh ist nicht mehr gefährlich. Man kann jetzt da hinfahren und ich habe auch schon eine erste Gruppe dorthin mitgenommen. Kein Problem mehr. Ich habe mich dann schon erkundigt, ja, wieso jetzt plötzlich geht das? Ja, die Regierung hat gewisse Personen beseitigt. Das ist schon eindrücklich. Das hängt also an einzelnen Personen. Das ist nicht einfach, die Palästinenser wären gefährlich für die Juden. Sondern es sind einzelne Personen, die aufhetzen. Und jetzt geht das. Ja, also, da waren wir. Und das war schon etwas Spezielles. Und sehen Sie hier die kananitischen Stadtmauern von Schilo aus der mittleren Bronze 2b. Das heißt also, diese Stadt wurde auch damals erobert. Und das muss ja so sein. Denn die Bibel berichtet in Josua 18, dass dann die Israeliten in Schilo die Stiftshütte aufgebaut hatten. Und so wurde dieser Ort im Herzen des Westjordanlandes das Zentrum für Jahrhunderte für das ganze Land Israel, für das ganze Volk Israel. Hier kam man hin, um die Opfer dem Herrn zu bringen. Hier kam man zum Gottesdienst in die Stiftshütte. Ja, und Sie sehen, so vom Hügel herab habe ich da fotografiert und da sehen Sie etwas von den archäologischen Überresten, wo die Stiftshütte stand. Und Sie sehen, umgeben hier von einem Hügel, aber auch da auf der anderen Seite, umgeben von Hügel. Das heißt, dieser Platz, auf dem die Stiftshütte aufgebaut war, der konnte so schön von Hügeln aus betrachtet werden. Ganz ähnlich wie später in Jerusalem. Der Tempelberg ist nämlich weniger hoch als der Ölberg. Und so haben Sie in Jerusalem, wenn Sie auf den Ölberg gehen, eine wunderbare Übersicht über den Tempel. Und so war das eben bei der Stiftshütte ganz ähnlich. Da hatten Sie hier oben die Übersicht über das Zentralheiligtum, die Stiftshütte. Und zwar ist es ja so, Sie sehen jetzt hier diese Mauern, Überreste. Und die Stiftshütte stand auf diesem Platz hier, umgeben von einer Steinmauer. Und jetzt verstehen Sie auch, warum, wenn Sie die Geschichte von Samuel lesen, der bei Eli, dem hohen Priester in Schilo, diente, ist man erstaunt, weil da liest man, dass am Morgen der kleine Samuel die Türen des Tempels auftat. Aber die Stiftshütte hatte doch gar keine Türen, sondern waren Vorhänge. Wieso steht denn in der Bibel, er hat die Türen geöffnet? Ja, natürlich, die Stiftshütte stand da, aber man hat eine Mauer darum herum gebaut mit einer Türe. Das war die neue Situation in Schilo. Und Sie sehen, dieser ganze Bezirk, die Breite ist so 25 bis 30 Meter. Das entspricht etwa der Breite der Stiftshütte. Aber das Ganze ist viel länger, als die Stiftshütte war. Denn die Stiftshütte war ja ein Rechteck von etwa 25 Metern auf 50 Metern. Von der Breite her passt's, aber das Ganze ist viel länger. Ich habe gesprochen mit einem Mann, einer Archäologin, die dort in Schilo arbeitet. Und er hat mir gesagt, unser Problem ist, dass es eben so lang ist, aber die Breite, die passt zur Stiftshütte. Und da habe ich ihm erklärt, ja, das ist aus folgendem Grund. Man hatte da bereits mehrere Vorhöfe hinzugefügt, nicht wahr? Die ursprüngliche Stiftshütte war umgeben von einem Vorhof. Aber da kam bereits eben die Addition von weiteren Vorhöfen hinzu. Und darum hat man auch diese Mauer herumgebaut. Das war schon eine Vorwegnahme der mehreren Vorhöfe dann später im Salomo-Tempel. Das passt ganz genau. Und die Sache läuft genau Ost-West. Die Stiftshütte musste ja immer Ost-West aufgebaut sein, nicht wahr? Also hier sind wir wirklich am Ort. Das ist übrigens nicht Hannah, aber meine Frau Miriam. Am Ort der Stiftshütte. Aber Sie kennen ja die Geschichte aus 1. Samuel. Elkana ging mit der Familie hinauf nach Silo jedes Jahr, um das Opfer zu bringen. Und Hannah hatte kein Kind. Es war eine schwere Belastung für diese Frau. Und sie hat da in Schilo schließlich inständig den Herrn angefleht, er möge ihr ein Kind geben. Ein Kind. Und das würde sie dann ganz dem Herrn zur Verfügung stellen. Und das wurde erhört. Und die Frau kam dann später mit dem kleinen Samuel, nachdem er abgestillt war, hat sie ihn zu dem Hohenpriester hier nach Shiloh geführt und der kleine Junge hat dann hier gedient. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Übrigens, nochmal dieser Mann der Archäologin, die da in Shiloh arbeitet, hat mir erzählt, da war mal eine Frau aus Deutschland hier. Die hatte kein Kind. Und ist hierher gekommen, um zu beten. Sein Kind bekäme. Und später ist sie wieder gekommen. Mit dem Kind. Hat ein Kind gehabt. Und wissen Sie, wie es geheißen hat? Friedrich. Aber an dieser Stelle möchte ich betonen, die Bibel lehrt uns, dass wir überall Gott bitten können. Und wir sind nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Ein Freund von mir, der so Integrationsarbeit geleistet hat für junge Ausländer in der Schweiz, der wurde einmal von einer Ausländerin gefragt, der hat gesagt, Kirche beten. Er hat gesagt, ja, natürlich kann man in der Kirche beten, aber man kann auch überall sonst beten. Das war eine Muslimin. Und die wollte wissen, ob, wenn man, sie sagte, Allah nicht hören. Und dann fragte sie, Kirche beten? Hat er gesagt, ja, natürlich, man kann in einer Kirche beten, nicht wahr? Aber man kann auch überall, da wo man ist, kann man beten. Man ist nicht an einen Ort gebunden. Und es ist auch nicht so, dass ein Ort irgendwie mehr Gebetskraft gibt als ein anderer. Wir können zu Gott im Gebet ganz direkt kommen. Aber eben bei Hannah war es jetzt eben hier in Shiloh. Ja, da sehen Sie also etwas von diesen originalen Mauern, die aber von den Philistern nach über 450 Jahren, als die Stiftshütte hier stand, schließlich zerstört worden sind. Und zwar wegen der Sünde Israels, sagt die Bibel, wurde Shiloh zerstört. Und darum lesen Sie in Jeremia 7, dort steht, geht doch nach Shiloh. Ja, das haben wir gemacht. Darum sind wir nach Shiloh gegangen. Geht doch nach Shiloh, ist ein Befehl, ja? Und seht, was ich diesem Ort gemacht habe. Seht die Zerstörung, die gekommen ist, weil Israel sich von Gott abgewendet hat. Jetzt sehen Sie etwas hier von den zerstörten Mauern der Stiftshütte. Auch hier. Schon eindrücklich. Einfach so Steine, aber die sprechen. Es ist so, wie der Herr Jesus gesagt hat in Lukas, im Lukas-Evangelium. Wenn diese Menschen schweigen, so werden die Steine schreien. Und diese Steine zeugen wirklich. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Ich habe schon erklärt, Samuel hat ja nicht nur Saul, sondern später auch David gesalbt zum König über Israel. Aber wissen Sie, wenn Sie jetzt wieder Leute fragen, die kritisch sind, Wissenschaftler, hat es David gegeben? Ist das eigentlich geschichtlich, was da in der Bibel steht? Ach, das ist alles erfunden, alles ein Mythos. So, das war der verbreitete Tenor in den vergangenen Jahren. Und dann kam eben im Zusammenhang mit den Ausgrabungen in Dan, die Stadt habe ich hier schon erwähnt, dort hat man eine syrische Stele gefunden von einem syrischen König. Da ist sie. Zerbrochen. Offensichtlich hatten die Israeliten diese Stele zerbrochen und dann wiederverwendet beim Häuserbau der Israeliten in Dan. Und darauf hat der syrische König berichtet, wie er gekriegt hat gegen den König von Israel und gegen den König von Juda. Und was hier beschrieben wird auf diesem Stein, ist genau der Krieg, den Sie in der Bibel in 2. Könige 9 nachlesen können. Ganz genau. Also da geht es um eine ganze Reihe Personen aus der Bibel. Und da wird gesagt von dem König von Juda, aus dem Südreich, der war aus dem Beit David, aus dem Hause, aus der Familie Davids. Das hat man entdeckt in den 1990er Jahren. Und das war ein Schlag für die Liberalen. Plötzlich, durch eine Inschrift, wird belegt, David ist eine historische Person. Beit David. Aber jetzt will ich Ihnen zeigen, wie wieder sehr typisch ist, wenn so etwas entdeckt wird. Da haben sich Kritiker nicht gleich geschlagen gegeben. Die haben gesagt, ja, nein, also das heißt nicht Beit David. Ja, was heißt es dann? Ja, das wissen wir nicht. Das ist ein Wort, das wir nicht kennen. Aber das heißt nicht Haus Davids. Ja, aber was hier steht, es ist wirklich genau so, wie das in der Bibel steht. Da kommt ja so oft dieser Ausdruck, das Haus Davids, vor. Immer wieder. Das ist genau so geschrieben. Ja, nein, nein. Sehen Sie, bei diesen Inschriften damals, das ist eine Inschrift aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und Sie sehen, schön geschrieben, die Buchstaben sind so klar. Sehen Sie das hier, dass nach jedem Wort kommt ein Punkt. Also schauen wir jetzt mal ein bisschen näher an. Ja? Sieht man hier diesen Punkt, da, dann hier, hier, hier. Das sind Worttrenner. Also es gibt keine orthografischen Zeichen, keine Satzzeichen, Punkt, Komma, Doppelpunkt und so weiter. Aber die Wörter sind einfach so eins ans andere gehängt, aber immer mit Trennungspunkt. Und jetzt haben die Kritiker gesagt, sehen Sie hier, Beit, Haus, David, aber da gibt es ja keinen Punkt dazwischen. Das sind nicht zwei Wörter. Haus Davids. Das ist ein Wort, aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Oh. Das stimmt. Aber Sie sehen da nochmals diese Worttrenner, noch ein bisschen besser vielleicht. Man hat auch eine weitere Inschrift entdeckt in Israel, die sogenannte Beit Adonai-Inschrift. Und die ist interessant, weil die stammt noch aus der Zeit des Salomonischen Tempels. Und da wird der Tempel in Jerusalem erwähnt drauf, und er wird genannt Beit Adonai, Haus des Herrn. Und auf dieser Inschrift ist zwischen den Wörtern auch immer ein Punkt, aber bei dem Ausdruck Haus des Herrn, Beit Adonai, kein Punkt dazwischen. Warum? Weil eben feste Ausdrücke, Wörter, die ganz eng zusammengehören, die werden nicht einfach durch einen Punkt getrennt. Und so ist das eben auch bei Beit David. Das ist wirklich ein klarer Beleg der historischen Existenz von David. Und schauen Sie, hier, wir gehen jetzt nach Jerusalem, in die Davidsstadt. Und da hat man ja schon vor langer Zeit diese riesige Steinaufschüttung entdeckt. Und das ist diese Steinaufschüttung, die in der Bibel mehrfach erwähnt wird. Sie sehen hier alle sieben Stellen, beginnend in 2. Samuel 5, 9 und so weiter. Diese Aufschüttung wird genannt Millo auf Hebräisch. Und das bedeutet einfach Auffüllung. Und es ist eine gigantische Aufschüttung. Hier sehen Sie nur einen Teil davon. Die geht nach unten noch sehr viel weiter nach unten. Das haben wir aber nicht ausgegraben. Und da lesen wir in 2. Samuel 5. Und David wohnte in der Burg. Und er nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum von dem Millo an einwärts. Und eine Archäologin, Frau Mazar, hat in den vergangenen Jahren sich gesagt, in der Bibel steht, dass genau so, dass man ableiten kann, der Palast von David muss da bei Millo gewesen sein. Das hat sie aus dem Text aus 2. Samuel 5 ganz klar gesehen. Und da hat sie sich gesagt, jetzt werde ich da oben ein riesiges Projekt durchführen, um den Davidspalast zu suchen. Und andere Archäologen haben gesagt, du, das ist also keine Chance, man hat ja schon da kurze Grabung gemacht, da findet man nichts, da ist nichts da. Aber die ging von der Bibel aus, hat gesucht und hat auch gefunden. Und der entscheidende Moment war, als man plötzlich Bausteine fand, die ganz eindrücklich größer sind als sonstige Bausteine in Jerusalem. Denn diese mächtigen Steine sind ein Hinweis auf ein offizielles königliches Gebäude. Und da hat sie tatsächlich dann die Reste des Davidspalastes gefunden. Auch erst in den vergangenen Jahren. Sie sehen, gewaltige Mauersteine, viel größer als normal, das sind Überreste von Davids Palast. Und genau dort bei Millo, so wie das von der Bibel her zu erwarten war. Und die Frau hat nicht aufgegeben. Die hat weitergefahren. Dann wollte sie noch nördlicher vom Palast, wollte sie weitergraben, um auch eben die Bauarbeit von Salomo zu finden. Also die Bibel war klar, David hatte seinen Palast bei dem alten Jerusalem, was er Davidstadt nannte, gerade am Norden angehängt. Aber Salomo hat dann weiter nach Norden bis auf die Bergspitze gebaut und dann dort den salomonischen Tempel gebaut. Also gingen sie weiter, also unterhalb des Tempelplatzes, aber nördlich vom Davidspalast, auf dem Ophel, hat sie gegraben. Und was kam raus? Das Wassertor von Salomo. Hier sehen Sie das. Das Wassertor wird ja auch in der Bibel namentlich erwähnt. Und jetzt hat sie das gefunden und die Datierung hat ergeben 1015 bis 975 vor Christus. Und da hatte Frau Mazar ein kleines Problem. Und zwar, nach der gängigen Datierung wäre Salomo ein paar Jahre später, ein paar Jahrzehnte später. Und da hatte sie jetzt so ein bisschen ein Problem. Eigentlich sollte das Salomos Bau sein. Das kann nicht Davids Bau sein. Ja, was sollen wir da machen mit der Chronologie? Sie können ihr relativ neues Buch eben über die Ausgrabungen auf dem Ophel nachlesen. Da beschreibt sie dieses Chronologieproblem. Aber ich muss Ihnen sagen, mit der konsequenten Chronologie der Bibel kommen Sie tatsächlich für Salomo ein bisschen höher. Und zwar auf 1016 bis 976. Sehen Sie, das entspricht dem ungefähren archäologischen Befund 1015 bis 975. Das ist die Zeit von Salomo. Das ist Salomos Wassertor. Es geht perfekt auf. Und daneben hat man auch Salomos königliche Bäckerei gefunden. Ja, ich bin kein Bäcker, aber da bin ich in der Bäckerei. Und man hat noch Mehlkrüge da drin gefunden, gerade neben dem Wassertor. Und Frau Mazar hat dann auch über Dutzende von Metern hinweg die alte salomonische Stadtmauer auf dem Ophel entdeckt. Hier. Also nicht das da hinten, das ist aus viel späterer Zeit. Das ist byzantinisch. Läuft parallel. Das ist die ursprüngliche Stadtmauer von Salomo. Das ist sie. So, und jetzt gehen wir nach Megiddo. Da hat man aus der Zeit von Salomo ein Stadttor gefunden. Und zwar, interessanterweise, ein Stadttor, ein richtiges Gebäude, mit drei Wächterzellen auf einer Seite und drei Wächterzellen auf der anderen Seite. Sie sehen, es ist nicht ganz vollständig ausgegraben, das ist eine Wächterzelle, da wäre eine und die dritte ist hier. Und dann hier auf der anderen Seite, auf der Gegenseite nochmals. Das Interessante, dieser Baustil wird ganz detailliert beschrieben in Hesekiel 40. So werden die Eingangstore sein beim Endzeittempel nach Hesekiel. Also beim dritten Tempel. Und jetzt findet man hier das Stadttor von Salomo in Megiddo. Das ist der Erbauer des ersten Tempels. Das ist genau der Baustil, den auch der letzte Tempel haben wird, der dritte Tempel. Aber nun wird das Ganze noch interessanter, denn in 1. Könige 9, Vers 15 lesen wir, und dies ist die Sache mit der Fron, welche der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen und sein Haus und das Millo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gezer. Also Sie sehen, Salomo hat gebaut am Tempel in Jerusalem, das Haus des Herrn, Beit Adonai übrigens. Wie auf der Inschrift, der gleiche Ausdruck. Und dann hat er für sich einen Palast gebaut, da haben wir wenigstens seine Bäckerei jetzt gesehen. Ja. Und er hat das Millo, die Aufschüttung von David, von Vater David, hat er wieder in Ordnung gebracht und auch die Mauer von Jerusalem gebaut. Die haben wir jetzt gesehen. Und jetzt wird gesagt, er hat besonders aber noch gearbeitet in Hazor, Megiddo und Gezer. Jetzt haben wir hier in Megiddo das Stadttor von Salomo. Das ist übrigens der, nach dem Plan von Hesekiel, dieser Tordurchgang, ja, Eingangstreppe, Durchgang und auf der Seite drei und drei Wächterzellen. Und das ist noch eine Vorhalle mit Türmen hier. Auf den Seiten sind jeweils zwei Türme. Genauso war es in Megiddo. Aber jetzt gehen wir nach Gezer. Und da hatte schon Anfang des 20. Jahrhunderts McAllister, ein irischer Archäologe, gearbeitet. Und was hat er gefunden? Das salomonische Stadttor von Gezer. Und es ist genau das gleiche Design. Sehen Sie, die drei Wächterzellen, hier und da, hier der Tordurchgang. Und von den Maßen, wenn Sie genau Länge und Breite ausmessen, das ist so entsprechend. Das ist ganz klar, das ist das gleiche Design in Gezer. Und jetzt kommt eine ganz amüsante Anekdote. Später wurde ja Hazor ausgegraben. Und was hat man da gefunden? Das Stadttor von Salomo. Aber als Jigael Yadin, der Archäologe, der das damals geleitet hat, die ganze Arbeit geleitet hatte, der hat gemerkt, also da sind wir in einer salomonischen Schicht, da kommt ein Stadttor ans Licht. Und dann hat er oben auf dem Boden abgesteckt, bevor man ausgegraben hat, was jetzt kommt. Hat er gesagt, graben Sie hier, zu seinen Mitarbeitern, graben Sie hier, dann finden Sie mit einer Kammer, graben Sie weiter, dann finden Sie eine Kammer, hier finden Sie eine Mauer. Die haben das gemacht. Es kam alles raus. Wie Jigael Yadin das gesagt hat. Die haben sich gefragt, ja, aber ist Jigael Yadin ein Wahrsager? Nein, war kein Wahrsager, sondern er hat ein bisschen gedacht und hat die Bibel gekannt. Er hat gesagt, dann muss das der gleiche Design sein von Salomo wie in Gezer und in Megiddo. Und die Bibel sagt, Salomo hat gearbeitet in Gezer, Megiddo und Hazor. Also, wir müssen das hier auch finden. Und man hat es gefunden. Hier sehen Sie die beiden Türme, die Vorhalle und dann die drei und drei Wächterzellen. Fantastisch! Und wieder das Design von Hesekiel. In Hesekiel steht dann, vor den Wächterzellen gibt es eine Torschwelle. Und man fragt sich, was ist denn diese Schwelle? Hier sehen Sie es. Einfach ein bisschen erhöht, damit die Wächter, die drin sind, nicht einfach ständig rausspringen. Und die Leute durchgehen und nur dann, wenn eine Begründung ist, dass man jetzt da einen kontrollieren muss, dann gehen sie über die Schwelle und halten ihn auf. Fantastisch. Also die Details werden hier anschaulich vor Augen geführt und man versteht dadurch auch wieder Hesekiel viel besser. Also. Ja, jetzt gehen wir noch nach Jerusalem. Salomo hat ja den Tempel gebaut in Jerusalem. Und zwar, wo das Allerheiligste, das wurde gebaut auf die Bergspitze. So steht es auch beim Hesekiel-Tempel in Hesekiel 43, auf dem Gipfel des Berges. Und schauen Sie, der Gipfel des Berges ist genau da, wo heute die Omar-Moschee ist. Der Felsendom. Und darin ist der Fels, das ist die natürliche Bergspitze des Berges Zion oder Moria. Also da hat Salomo schon den Tempel gebaut, das Allerheiligste, das Tempelhaus drauf gebaut und auch später der zweite Tempel wurde genau hier gebaut. Nun ist es so, der Fels, heute im Felsendom, der ist so etwa 3,15 Meter höher als das Felsniveau davor. Ja, so war also das Allerheiligste, das hat er gebaut auf den Gipfel. Und das Heilige war dann etwas tiefer. Aber im Hesekiel-Tempel wird gesagt, dass man dort eine Auffüllung bauen muss von einer Rute Länge. Und eine Rute wird definiert in der Bibel als 6 Ellen. Und zwar beim Tempel immer die Königsellen und die sind 52,5 Zentimeter. Also 6 Ellen, eine Rute, das ist 6 mal 52,5, 3,15 Meter. Das ist diese Füllung. Und darum hat man auch im zweiten Tempel hier so aufgefüllt, um das Niveau des Heiligen dem Allerheiligsten anzugleichen. So, und jetzt sehen Sie im Felsendom den Felsen von oben runter. Und da südlich auf dem Felsen ist eine Region, die ist eindeutig künstlich so abgeflacht worden. Man sieht die Arbeit am Felsen. 3,15 Meter. Das sind 6 Ellen, ja? Nun, nach dem Buch Erste Könige in der Bibel steht, dass Salomo die Dicke der Mauern des Allerheiligsten 6 Ellen dick baute. Ja, also hier war die Südmauer auf dem Felsen aufgebaut. Aber weiter finden Sie auf dem Felsen keine solche abgeflachte Region mehr. Aber dafür im Westen hat der Fels eine ganz natürliche scharfe Kante und auch im Norden. Und jetzt müssen Sie hier die Westmauer entlang des Felsens und die Nordmauer entlang des Felsens einzeichnen. Und wissen Sie, was das jetzt gibt? Von Mauer zu Mauer gibt das hier, von Süden nach Norden, gibt das 20 Ellen. Und genau das lesen Sie im ersten Königebuch. Das Allerheiligste muss ein Quadrat sein von 20 mal 20 Ellen. Können Sie hier noch den Scheidevorhang einzeichnen? Ja, da haben wir dieses Quadrat. Aber interessant ist nun, ganz zentral in diesem Quadrat finden Sie hier dieses Rechteck. Und zwar so, dass die Seitenlängen sind schön parallel zu den Seitenlinien der Mauer. Sieht man das? So, schauen wir es etwas genauer an. Wir sehen hier diese Vertiefung. Die können Sie heute noch sehen, wenn Sie in den Felsendom gehen. Nur heute dürfen nur noch Muslime rein. Aber ich war noch vorher drin. Ja, und jetzt lesen wir in 1. Könige 6, Vers 19. Und das Allerheiligste im Innersten des Tempelshauses richtete er, Salomo, zu, um die Bundeslade des Herrn dorthin zu setzen. Also die Bibel spricht, dass Salomo dort einen speziellen Platz für die Bundeslade einrichtete, um sie dort aufzustellen. In 1. Könige 8, Vers 6 steht, und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste. An ihren Ort. Also die Bundeslade hatte einen bestimmten Ort. Jetzt ist es so, in 2. Mose 25 wird gesagt, die Bundeslade war ein Rechteck von, die Masse, 2,5 Ellen auf 1,5 Ellen. 2,5 Ellen, das ergibt 131 Zentimeter, ja? Das. So. Und diese Vertiefung hier, die Länge ist 131 Zentimeter. Aber es ist breiter als 1,5 Ellen. Das wäre ja 79 Zentimeter, ja? Aber es ist 100 Zentimeter. Warum ist das nicht genau 79, sondern 100 Zentimeter? Aber Sie müssen nachlesen im 5. Buch Mose. Dort wird gesagt, dass Mose, als er, nachdem er das 5. Buch Mose geschrieben hatte, das musste ins Allerheiligste neben die Bundeslade gelegt werden. Und so hat man die Bibel, dort speziell das 5. Buch Mose, im Allerheiligsten neben der Bundeslade aufbewahrt. Und so waren diese 21 Zentimeter gerade noch für die Rolle, für das Original von Mose, um dorthin zu legen. Warum sage ich das alles? Sehen Sie nur diese Präzision. In Dingen, die manche würden sagen, das sind doch alles Nebensächlichkeiten. Ja, sage ich, wenn sogar die Dinge, die für Sie vielleicht Nebensächlichkeiten sind, so genau stimmen in der Bibel. Ja, dann habe ich aber auch Grund, in den Dingen zu vertrauen, wo sie Hauptsächlichkeiten über Hauptsachen spricht. Also das zu Salomo. Jetzt gehen wir weiter zum Königreich der 10 Stämme. Wie bereits erläutert, Nach dem Tod Salomos wurde Israel in zwei Nationen gespalten. Das Nordreich, das Königreich der 10 Stämme. Hier sehen Sie alle Könige von Nummer 1 bis 19. Von Jerobeam dem Ersten bis Hosea, der dann in der Zeit der Wegführung nach Assyrien gelebt hatte. Nun, die Bibel berichtet ausführlich, wie Jerobeam der Erste die 10 Stämme Israels in den Götzendienst führt. Er sagte sich, meine Leute sollten nicht mehr nach Jerusalem gehen zu den Festen im Tempel von Salomo. Sonst werden sie sich plötzlich dann wieder dem Südreich zuwenden und die wollen sich dann wieder neu vereinigen. Also ich muss ihnen eine religiöse Alternative schaffen. Und so hat er sich zwei Heiligtümer als Alternative zu Jerusalem bauen lassen, und zwar das eine in Dan und das andere in Bethel, im südlichen Bereich des Westjordanlandes. Ja? Und so hatten die Leute also nicht mehr so einen weiten Weg nach Jerusalem und die konnten einfach dahin gehen. Und er hat manches angeglichen an den salomonischen Tempel, aber eine neue Religion daraus gemacht. Da wurden nämlich zwei Kälber, goldene Kälber, verehrt. Das hat er von den Ägyptern so übernommen. Und jetzt sehen Sie, was in den vergangenen Jahren in Dan gefunden wurde. Tatsächlich dieses Höhenheiligtum von Jerobeam. Mit allen möglichen Nebengebäuden für die Priester, für das Räucherwerk, den Altar und so weiter. Und was ich Ihnen hier zeige, ist einfach die hohe, erhöhte Plattform für das goldene Kalb. Das ist im Wesentlichen ein Quadrat, entsprechend dem heiligen Quadrat im Salomo-Tempel von 500 auf 500 Ellen. Ja? Das ist das Originale hier von Jerobeam. Und deshalb, alle weiteren Könige folgten diesem Kult von Dan und Bethel, den Jerobeam eingerichtet hat. Also es ist für die biblische Geschichte sehr wichtig, was Sie hier sehen. Traurig, aber wichtig. Und nun ist es so, man hat gerade aus der Königszeit ganz besonders viele Siegel und Siegelabdrücke gefunden. In Israel über 1000 insgesamt. Hier sehen Sie übrigens jetzt die Könige aus dem Südreich, von Salomos Sohn Rehabeam an, bis Zedekia, bis zur Wegführung nach Babylon. Was ich hier grün eingezeichnet habe, das sind Könige, unter denen es eine Rückkehr zu dem Gott der Bibel gab. Aber die meisten sonst waren gottlos. Und nun, aus dieser Zeit haben wir so viele Siegel. Und das Interessante ist, man hat eine ganze Serie von Siegeln gefunden, die bestimmten Personen, die in der Bibel erwähnt werden, gehörten. Also es sind in der Archäologie heute Dutzende von präzisen Einzelpersonen, die in der Bibel erwähnt werden, sind heute archäologisch belegt. Und gerade aus den Königen von Israel und Juda sind etwa 20 Personen konkret belegt durch Siegel. Also wenn einer da kommt und sagt, ja, wissen Sie, die Bibel, das sind dann alles Mythen, das wurde alles erfunden. Bitte. Die Sache ist so gut belegt. Und genau eben in der zeitlichen Reihenfolge, wie das die Bibel eben berichtet. Ich möchte noch ganz besonders hinweisen auf einen König aus Juda. Nochmals die Liste der Könige aus Juda. Das war Hiskia. 727 bis 698 vor Christus. Denn unter ihm hat es eine ganz besondere Reformation gegeben, Rückkehr zur Bibel. Und auch der Tempel wurde wieder erneuert von Salomo. Das war eine ganz besondere Zeit. Und dieser Mann hat eine Lebensleistung gemacht, indem er einen Tunnel bauen ließ in der Davidstadt, der das Wasser der Quelle, die außerhalb der Stadt war, ganz im Talgrund unten, das war strategisch sehr schlecht, nicht wahr? Dieses Wasser wurde durch diesen Tunnel direkt in die Stadt hineingeführt, sodass man gar nicht nach außen gehen musste. Die Quelle konnte abgedeckt und gesichert werden und das Wasser wurde direkt hineingeführt. Und das war ein Werk, das in der Bibel, in 1. Könige und 2. Chroniker, ausdrücklich als besonderes Lebenswerk von Hiskia beschrieben wird. Sie sehen, das war schon etwas Spezielles. Hier ist die Quelle außerhalb der Stadt. Ja, rot, das ist so etwas vereinfacht, die Form der Davidstadt. Und jetzt wird das Wasser da durch diesen Tunnel über 500 Meter alles durch den Felsen geschlagen, bis in den oberen Siloateich und dann in den unteren Siloateich geführt. Und Sie sehen, das Ganze macht also eine Schlangenlinie. Im Mittelbereich gibt es ganz besonders viele Windungen. Und warum? Weil die Gräber damals von beiden Seiten gleichzeitig begannen zu graben. Ja, und das Fantastische ist, die haben sich dann in der Mitte getroffen. Aber wie haben die es gemacht? Ohne Laser. Die haben offensichtlich oben, und das sind mehrere Dutzend Meter Gestein, haben die Klopfzeichen gemacht und die im Tunnel und haben sie so haben die miteinander korrespondieren können. Und da haben die Leute oben dann jeweils angegeben, oh, ihr müsst den Verlauf etwas korrigieren. Mehr so rüber, mehr so rüber. Und darum im Mittelbereich gibt es ein ständiges Zickzack, bis die sich dann eben getroffen haben. Und es ist fantastisch. Durch diesen Tunnel müssen sie mal gehen. Eben, wer Platzangst hat, das ist nicht ideal. Aber sonst, das ist fantastisch. Da gehen sie durch und dann sehen sie plötzlich, oh, da wollten sie eigentlich gerade weiter graben, aber dann haben sie den Tunnel abgewendet. Und im Mittelbereich, der macht es ständig hin und her. Ja, also hier auf der Grafik ist es noch ein bisschen vereinfacht. Es ist noch viel windiger. Merken Sie, da haben sie jetzt gesucht. Am Schluss haben sie sich getroffen. Und zwar auf der gleichen Höhe. Ja, die hätten sich treffen können, aber 20 Meter dazwischen, ja. Das ist unglaublich und man versteht das heute kaum, wie das möglich war, ohne diese technischen Mittel. Das gehört zu den größten Leistungen auf dem Gebiet der Wasserführungen in der Antike. Und ganz am Ende des Tunnels hat man die originale Inschrift gefunden, aus der Zeit von Hiskia, wo noch festgehalten wird, wie die Gräber sich getroffen haben. Das habe ich fotografiert in Istanbul. Denn die Türken hatten ja früher die Herrschaft über Palästina und die haben das noch abtransportiert damals, als es entdeckt wurde Ende 19. Jahrhundert. Darum, das Original ist in Istanbul. Aber ich habe das einmal auch mit meinen Studenten übersetzt, diesen Text. Die Theologiestudenten müssen ja Hebräisch können, ja, und da habe ich das mit ihnen so durchgenommen. Hier ist die Übersetzung der Inschrift. Dies war der Durchbruch. Und dies war die Angelegenheit mit dem Durchbruch. Als die Gräber noch die Hacke schwangen, ein jeder in Richtung seines Kollegen, und als noch drei Ellen zu durchgraben waren, da wurde die Stimme eines jeden, der zu seinem Kollegen rief, gehört. Denn es gab einen Spalt im Fels, von Süden und von Norden. Und am Tag des Durchbruchs schlugen die Gräber, ein jeder in Richtung seines Kollegen, Hacke gegen Hacke, und da flossen die Wasser. Von der Quelle zum Teich über eine Länge von 1200 Ellen. Es ist natürlich auch noch toll, jetzt können Sie den Tunnel heute ausmessen und dann dividieren Sie die Länge durch 1200 und dann haben Sie das Ellenmaß. Und zwar ist das die kleine Elle. Die ist 45 Zentimeter. Die ist 6 Handbreiten. Eine Handbreite ist der Sechstel von 45 Zentimeter, also 7,5 Zentimeter. Und die Königselle, die eben für den Tempel verwendet wurde, die war eben ausdrücklich nach Hesekiel 40 eine Handbreite mehr, 7 Handbreiten, darum 52,5 Zentimeter. Und hier sind wir ganz in der Nähe, wieder bei Millo, bei dieser Steinaufschüttung. Aber nach David und Salomo, in der Zeit der Könige, hat man Häuser in den Millo hineingebaut. Aber das waren ganz offizielle Häuser, die mit der Politik zu tun hatten, des Königshauses. Und hier hat man die Zerstörungsspuren von 586 vor Christus gefunden. Furchtbare Ascheschicht, die genau belegen, wie die Bibel sagt, dass die Babylonier Jerusalem und die Paläste niedergebrannt haben. Da findet man das und genau in den Schichten eben von 586 vor Christus. Es geht einfach überall auf. Aber ich habe ja erklärt, die Juden gingen damals in die babylonische Gefangenschaft, aber sie durften wieder zurückkehren danach. Und schließlich, zuerst haben sie den Tempel gebaut. Und es ging noch einige Zeit, bis unter Nehemia schließlich die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Und was Sie hier sehen, ist ein Mauerüberrest, übrigens gerade oberhalb des Millo, gerade neben dem Davidspalast. Das ist noch ein Mauerüberrest von Nehemia aus dem Jahr 445 vor Christus. Wir können einfach alles schön belegen, auf Schritt und Tritt. Jetzt verstehen Sie auch, warum es das Jerusalem-Syndrom geben kann in Jerusalem. Es ist eine ganz markante Häufung, dass Leute nach Jerusalem kommen, dass die durchdrehen. Wirklich, die drehen durch und meinen dann plötzlich, ich bin Johannes der Täufer oder einer der zwei Propheten aus Offenbarung 11 oder irgend sowas. Es ist ein bekanntes Syndrom und es ist nicht so tragisch. In der Psychiatrie sagt man, man erholt sich ziemlich schnell wieder und ist nachher wieder normal. Aber was festzustellen ist, dass es eine deutliche Häufung gibt bei nicht religiösen Menschen. Und man kann sich das erklären, sie kommen nach Jerusalem. Sie haben hier Jahrtausende von Geschichte dokumentiert. Und das alles nebeneinander, nicht wahr? Auf Schritt und Tritt. Ich habe Ihnen nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt in Davidstadt, ja? Mit dem Tunnel, mit dem Millo, mit dem Davidspalast und jetzt der Nehemia-Mauer. Das war nur ein kleiner Teil. Jetzt könnten wir einfach noch weitergehen und ich könnte Ihnen ein Ding nach dem anderen zeigen. Eine Sensation nach der anderen. Und Leute, die so eine Distanz zur Bibel haben und denken, das ist alles nur Märchen und so weiter, das kann zu einem Syndrom führen. Plötzlich, sie können von Fakten zu Fakten schreiten. Und jetzt ist es ja folgendermaßen. Im Buch Daniel war in der babylonischen Gefangenschaft, wurde vorausgesagt, wenn einmal der Erlass ausgeht, dass die Stadtmauer von Jerusalem wieder gebaut wird, von da an könne man rechnen, wann der Messias kommt. Da steht nämlich in Daniel 9,25, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Also 69 Jahrwochen. Und jetzt schauen Sie, das ist die Mauer von Nehemia aus dem Jahr 445 vor Christus. Nehemia bekam vom Perserkönig Artaxerxes im Monat Nissan, 445 vor Christus, die Erlaubnis, er darf die Stadt wieder aufbauen. Und da ging er und baute. Jetzt konnte man von da an rechnen. Nissan, das entspricht bei uns März, April. Gehen wir mal aus von 1. Nissan, ja? Das wäre dann umgerechnet 14. März, 445 vor Christus. Und jetzt kommen da 7 und dann 62 Jahrwochen und dann muss der Messias kommen. Nun ist es so, die Jahrwochen in der Bibel sind also Einheiten von 7 Jahren. Eine Jahrwoche ist nicht eine Woche von Tagen, das wären 7 Tage, sondern eine Jahrwoche ist eine Woche von Jahren, also 7 Jahre. Aber die prophetischen Jahre in der Bibel sind Jahre von 360 Tagen. Das ist genau die Mitte zwischen Mond- und Sonnenjahr. Und jetzt können Sie rechnen. 69 mal 7 mal 360 Tage, das gibt 173.880 Tage. Und wenn Sie jetzt rechnen vom 14. März 445 vor Christus, dann kommen Sie auf den 6. April 32 nach Christus. Und das war nach den Evangelien genau der Tag, als Jesus Christus auf dem Esel am Palmsonntag nach Jerusalem einritt. Die Prophetie sagte ja, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Die 7 Jahrwochen sind die Zeit, in der Jerusalem wieder ganz aufgebaut wurde als Stadt, und dann kamen die 62 und dann kam Jesus Christus. Also, dann geht die Prophetie aber weiter in Daniel. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage nach Palmsonntag wurde Jesus Christus gekreuzigt. Auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern von Jerusalem. Hier Jerusalem im Modell, hier das Gartentor, das Gennator, das man vor einigen Jahren auch ausgegraben hat. Das Tor, das direkt nach Golgatha zum Felsen führte. Das ist alles belegt, meine Damen und Herren. Und das ist eine dieser Prophezeiungen auf Jesus Christus hin, diese Zeitrechnung. Aber im Ganzen sind das ja eben 300 erfüllte Prophezeiungen circa. Und der Text geht weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Nach der Kreuzigung, in der Folge, im Jahr 70 nach Christus, haben die Römer die Stadt Jerusalem und den zweiten Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Und hier sehen Sie originale Abbruchsteine, die die Römer von oben vom Tempelplatz runter auf die Straße geschmissen haben. Die hat man so in situ, an Ort, gefunden bei den Ausgrabungen hier am Tempelberg in Jerusalem. Und hier sehen Sie den Titusbogen in Rom. Ein Dokument von Titus, der Jerusalem damals zerstört hat im Jahr 70. Und da sehen Sie die jüdischen Kriegsgefangenen, die Tempelgeräte durch Rom transportieren mussten. Goldener Leuchter, Schaubrottisch, silberne Posaunen, alles historische Fakten. Hat sich alles erfüllt. Das genaue Kommen von Jesus Christus, seine Kreuzigung und dann die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Und Sie sehen, die große Wende kam für das jüdische Volk damals, als Jesus Christus als Messias von der Masse abgelehnt wurde. Und ich möchte jetzt mit diesem Bild hier enden. Vor ein paar Jahren bei Straßenbauarbeiten in Jerusalem hat man eine riesige Grabeshöhle entdeckt, mit ganz vielen Ossuarien drin. Das sind so kleine Knochenboxen, also kleine Särge, ja, wo man nur die Knochen hineinpackt. Und eines war ganz speziell, dieses hier. So verziert. Man hat ja so viele gefunden aus dem ersten Jahrhundert, solche Ossuarien. Aber das ist ganz ungewöhnlich. Und es war sofort klar, das gehörte einem ganz berühmten Mann aus dem ersten Jahrhundert, denn die Grabkammer war eine Grabkammer aus dem ersten Jahrhundert. Und da sehen Sie dieses Gekraxel. Ja, das schauen wir noch ein bisschen genauer an. Das heißt etwas auf Hebräisch. Das heißt Jehosef Bar Kaffa. Josef, Sohn oder Mitglied der Kaiaphas-Familie. Nun, der Hohepriester, der Jesus Christus zum Tod verurteilt hat im Tempel, hieß Kaiaphas. Und der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius, ein ehemaliger Priester aus Jerusalem im ersten Jahrhundert, der hat ja viele Bücher geschrieben, die wir heute noch haben, und er schreibt, dass dieser Kaiaphas zum Vornamen Josef hieß. Da hat man das originale Ossuarium von Kaiaphas gefunden und drin seine Knochen. Die Knochen von einem 65-jährigen Mann. Und da fragt man sich, was machen diese Knochen darin? Nun, die Bibel sagt, es gibt eine Auferstehung. Es gibt eine Auferstehung zum Leben für die, die ihre Schuld Gott bekannt haben, ihre Schuld vor Gott bereut haben und Gottes Vergebung angenommen haben. Aber es gibt auch eine Auferstehung zum ewigen Gericht. Das ist für die, die die Möglichkeit der Vergebung durch Jesus Christus abgelehnt haben. Das ist Horror, wenn man sich überlegt, was machen diese Knochen in dieser Box? Die warten auf die Auferstehung zum Gericht. Und so sehen Sie, die ganze Frage, ist die Bibel glaubwürdig oder nicht, das ist nicht irgendwie eine Frage wie, welche Zahnpasta ist besser? Die von Aldi oder irgendeine von Aldi oder eine aus einem Fachgeschäft, das lässt uns doch kalt, hoffe ich. Solche Diskussionen. Aber hier, wenn es um die Bibel geht, um die Glaubwürdigkeit der Bibel, da geht es letztlich um die Frage, wo stehen wir und wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Aber Sie sehen, die Archäologie hat uns direkt bis auf Jesus Christus hingeführt. Und die Prophetie der Bibel, das passt so exakt zusammen mit den historischen Fakten und zeigt wirklich, Jesus Christus ist der gesandte Retter. Von Gott gesandt für uns und er ist gestorben. Natürlich war es ein Justizmord, aber gleichzeitig war sein Tod, das erklärt uns das Neue Testament und auch schon das Alte, der Tod, um für unsere Schuld vor Gott zu sühnen. Und wenn ich an dieses Ossuarium denke, ach, da möchte ich nicht drin sein. Ja, ich gehe gerne auf Friedhöfe und schaue, was da so geschrieben steht. Ja, und heute weniger, aber früher gab es ja diese Grabsteine. Sein Leben war Mühe und Arbeit. Aber das würde eigentlich besser passen auf einen Ochsen oder ein Pferd. Aber nicht für einen Menschen. Natürlich arbeiten wir alle und wir merken, das Fleiß, das lohnt sich und so weiter. Aber das ist doch nicht unser Lebensinhalt. Und so führt uns eben dieses Thema wirklich zum Zentrum. Wo stehen wir vor Gott? Und auch, wo werde ich einmal die Ewigkeit verbringen? Und wir haben zu entscheiden, ob wir zur Auferstehung einmal der Lebendigen gehören wollen oder zur Auferstehung der, die für die ewige Gottestrennung bestimmt sind. Und Sie können dieses Ossuarium also original sehen im Israel-Museum in Jerusalem. Und davor steht, man sich da so Gedanken macht, oh, dieser Kaiaphas, der ganz bewusst Jesus Christus abgelehnt. Aber wir sind ja alle vor die Entscheidung gestellt, wer ist Jesus Christus, welche Stellung nehme ich ein ihm gegenüber. Wir müssen uns entscheiden. Und wenn wir einfach an ihm gleichgültig vorbeigehen, haben wir uns auch entschieden. Aber dieses Ossuarium, das mahnt mich, doch nie diese Entscheidung zu fällen, Jesus Christus abzulehnen. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und Ihr Kommen.
Ja, vielen Dank, Roger, für die sehr informativen Ausführungen. Und wir haben gesehen, wer die Bibel liest, muss seinen Verstand nicht abgeben. Im Gegenteil, er muss sogar sehr gut rechnen können. Ja, aber es zeigt uns, dass wir wirklich dem ganzen Wort Gottes auch vertrauen dürfen, auch vor allem dem, was es über unsere Beziehung zu Gott sagt und wie wir auch gerettet werden können. Ja, viele Fragen wurden jetzt beantwortet, denke ich, aber vielleicht wurden auch viele neue Fragen aufgeworfen, so ist es bei mir auch teilweise. Und es besteht jetzt die Möglichkeit, dass wir hier noch im Plenum Fragen an den Referenten stellen.
Ja, wer beginnt? Schon da hinten. Ja, an erste Frage.
Daniel 9 steht ja all die über 16 Wochen, 27 Wochen sind bestimmt über dein Volk.
Ja.
Kann man da einfach Jahrwochen sagen?
Ja, es ist so, im Hebräischen steht Shavua. Das ist das normale Wort für Woche. Kommt von Sheva, das heißt sieben. Also Shavua ist eine siebener Einheit. Und nun, dort ist vom Zusammenhang hier klar, und auch die alten Rabbiner haben das so erklärt in den Kommentaren, wenn sie eine Rabbinerbibel nehmen, dass das Wochen von Jahren sind. Also nicht Wochen von Tagen, sondern Wochen von Jahren. Und es ist so, in der Offenbarung wird die 70. Jahrwoche von Daniel, oder sagen wir jetzt Woche, von Daniel nochmals aufgenommen. Und die wird dort erläutert als eine Periode von 3,5 und 3,5 Jahren. Und es wird gesagt, diese 3,5 Jahre, die dauern 1260 Tage. Da sehen Sie übrigens, dass das Jahre von 360 Tagen sind. Ja? 1260 geteilt durch 3,5 gibt 360. Ja, und so ist also aus dem Bibeltext ganz klar, dass diese Wochen, diese Shavuot, dass das eben Jahrwochen sind. Aber es ist eine gute Frage. Ja, weiter? Ja?
Gerne. Zum Verbleib der Bundeslade aufgrund der biblischen Aussagen.
Zum Verbleib der Bundeslade. Es ist so. Das letzte Mal, wo es in der Bibel erwähnt wird, wird es im Zusammenhang mit der Zerstörung des Salomo-Tempels erwähnt. Aber sie wird nie erwähnt unter den von den Babylonern gestohlenen Geräten. Und sie wird dann aber noch erwähnt in Jeremia 3, Vers 16. Und Jeremia lebt ja gerade in der Zeit des Unterganges des Salomo-Tempels, und da sagt er, und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land mehret und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn. Und sie wird nicht mehr in den Sinn kommen und man wird ihrer nicht mehr gedenken, noch sie suchen. Und sie wird nicht wieder gemacht werden. Also, Jeremia sagt, die Bundeslade verliert ihre Bedeutung. Es gibt in der rabbinischen Literatur, im Talmud, eine Stelle, die sagt, dass schon König Josia sie runtergebracht hätte in den Tempelberg, in eine spezielle Kammer. Und im Talmud wird gesagt, diese Kammer im Tempelberg war unterhalb der Holzkammer. Wenn Sie in meinem Buch Der Messias im Tempel nachschauen, dort habe ich eine Fotografie vom Tempelplatz und genau eingezeichnet, wo die Holzkammer war im Tempel. Und dort müssten Sie graben. Aber es gäbe sofort riesige Probleme. Es gäbe gerade einen Aufstand der Palästinenser. Man darf nicht graben, nichts. Aber es ist auch nicht nötig, denn Jeremia sagt, man wird sie denn auch nicht, die Zeit kommt, wo man sie auch nicht mehr vermissen wird. Und das hat seinen guten Grund, denn die Bundeslade war ja das Zeichen des Bundes Gottes mit Israel am Sinai. Aber Israel hat diesen Bund gebrochen. Und so hat Gott in Hosea 1 aufgekündigt die Beziehung und hat gesagt, ihr seid nicht mehr mein Volk. Und genau in dieser Zeit verschwand die Bundeslade. Und im zweiten Tempel, später, zur Zeit von Jesus Christus, gab es nichts, keine Bundeslade im Allerheiligsten. Am Yom Kippur hat der hohe Priester das Blut des Opfers gesprengt in diese Vertiefung. Sie kennen das, ja? Diese Vertiefung im Allerheiligsten, da wo die Bundeslade früher stand. Die Bundeslade war nicht mehr da. Denn Israel war Lo Ami, nicht mein Volk. Aber jetzt gibt es Leute, die sagen, ja gut, Israel hat keine Bedeutung mehr in der Bibel. Das stimmt überhaupt nicht, denn in Jeremia 31 sagt Gott, er werde einen neuen Bund mit Israel schließen. Und dieser neue Bund wird in der Zukunft, wenn Jesus Christus wiederkommt als herrschender Messias, wird dieser Bund mit Israel geschlossen werden. Und darum, sagt Jeremia, hat dann die Bundeslade keine Bedeutung mehr, denn das war das Symbol des ersten Bundes. Aber Gott macht einen neuen Bund und dieser Bund wird ewige Bedeutung haben. Noch etwas? Ja, da oben.
Wenn es einen neuen Tempel geben soll, wo kommt er denn hin?
Wenn es einen neuen Tempel gibt, wohin soll der kommen? Exakt auf den gleichen Platz wie früher. Und zwar ist es so, die Tora, das Gesetz Mose, sagt in 5. Mose 12, Vers 13, 14, dass man nur dort, an dem von Gott auserwählten Ort, die Opfer bringen darf. Darum haben die Juden in den vergangenen 2000 Jahren nie einen Tempel mehr aufgebaut, weil man den Tempelplatz nicht mehr hatte. Verloren im Jahr 70. Ich meine, man hätte ja irgendwo in Süddeutschland etwas freistellen können. Aber das wäre keine Alternative gewesen. Und noch dramatischer, im 2. Jahrhundert nach Christus soll Kaiser Hadrian den Juden gesagt haben, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen. Und dann hätten die Samariter eine Delegation nach Rom geschickt und gesagt, Kaiser Hadrian, tu das nicht. Wenn sie den Tempel wieder bauen, dann werden sie nochmals eine neue Rebellion gegen dich unternehmen. Oh, ich habe es versprochen, sagte Hadrian. So wird das überliefert in den Quellen. Und dann sagten die Samariter, du musst einfach sagen, baut den Tempel auf, aber einige Ellen verschoben gegenüber der Position von früher. Und dann hat man im Judentum mit einer nationalen Wehklage das Projekt selber begraben. Geht nicht, es muss ganz genau an dem Platz sein. Und jetzt war das Problem, dass bis vor einigen Jahren war nicht eindeutig klar, wo alles genau stand auf dem Tempelplatz. Und durch die Archäologiearbeiten von Lane Rittmeier ist alles geklärt worden. Das weiß man wirklich ganz genau, ich kann Ihnen auf dem Tempelplatz genau zeigen, wo der Altar war, wo das Waschbecken, wo die Vorhalle, alles klar. Und darum sind die Voraussetzungen wiedergegeben, aber nur an dem exakt genau gleichen Platz. Noch etwas? Ja, da hinten. Und die Frage ist jetzt, warum? Oder, ja, also ich wiederhole die Frage. 1967 wurde ja Ostjerusalem mit dem Tempelberg durch die israelische Armee erobert. Und der Fragesteller sagt, warum hat man damals eben nicht diesen Felsendom richtig in Besitz genommen? Man hat sich nur zufrieden gegeben mit der Klagemauer. Es war so. Also, das war ja die zweite Bedrohung der umliegenden Völker und der Palästinenser, Israel vollkommen auszurotten. Das erste Mal war 48, 49 und dann eben 67. Und bei diesem zweiten Versuch hat die israelische Regierung beschlossen, als Antwort auf den Versuch, uns auszulöschen, erobern wir Ostjerusalem und den Tempelberg. Und so kamen sie nach fast 2000 Jahren wieder in den Besitz des Tempelplatzes. Und da wollte der Militärrabbiner Shlomo Goren den Felsendom in die Luft sprengen. Aber da war natürlich auch Moshe Dayan, der Mann mit dem, ja, Sie wissen, ich bin mal mit ihm von Tel Aviv nach Zürich geflogen. Aber das war ganz unverhofft. Plötzlich kam der Mann in die gleiche Maschine rein. Ja, und dieser Mann hat nach dem Sechstagekrieg sich gesagt, ich möchte als Geste des Friedens und des Entgegenkommens den Palästinensern erlauben, ihr dürft weiterfahren wie bisher auf dem Tempelplatz, wir sind einfach an der Klagemauer. Und so entstand diese Situation von heute. Das war also die Entscheidung von Moshe Dayan, der im Rang natürlich höher war als der Militärrabbiner, als Oberbefehlshaber. Und es ist aber so, dass die Bibel davon spricht, dass der dritte Tempel doch noch kommen wird. Aber das war noch nicht die Zeit. Und ich habe einmal mit einem Rabbiner des Tempelinstitutes, die Tempelgeräte vorbereiten für den dritten Tempel, gesprochen und ihm gesagt, ja, wie seht ihr das Problem mit dem Felsendom? Und die Antwort war ganz interessant. Wisst ihr, was der gesagt hat? Wir sind keine politische Organisation. Wir sehen quasi den Befehl in der Bibel, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25, 8. Das möchten wir tun. Und wir machen das, was wir können, eben die Tempelgeräte bereitstellen, und den Rest überlassen wir Gott. Also, er rechnet damit, dass Gott von seiner Seite, wenn er das will, wie er das in seinem Wort sagt, den Weg öffnen wird, aber nicht einfach so mit dem Kopf durch die Mauer. Interessant, nicht wahr? Noch eine Frage? Ja, bitte.
Was mich schon sehr wundert, ist, dass eigentlich in der Archäologie immer noch der Name Ramses II. Als der Pharao des Auszuges herumgeistert, denn es war vor 30 Jahren bereits den Ägyptologen bekannt, dass es Ramses II. Nicht war, sondern ein junger Pharao namens Merenptah, der 30-jährig starb, aber der nicht ertrunken ist, sondern dessen Mumie damals noch im Ägyptischen Museum zu sehen war.
Ja.
Wer diese Geschichte noch am Leben hält?
Das ist das Problem in der Wissenschaft. Wenn mal etwas eingefahren ist, sie bringen das fast nicht mehr weg. Und Sie sehen hier, geht es ja weniger um das Problem, dass einer Ausgrabung machen kann oder Ägyptologie betreiben kann. Die Frage, wie ist das genau mit der Bibel? Das interessiert viele gar nicht. Weil viele auch so säkular sind, wie die meisten in unserer Gesellschaft säkular sind. Und darum, die interessieren sich gar nicht für diese Frage so sehr, das ist für sie mehr so eine Randfrage. Und dann übernimmt man einfach das, was man schon immer gehört hat. Ich könnte Ihnen ganz viele andere Theorien zeigen, die sich so gehalten haben, obwohl die eigentlich völlig überholt sind. Und darum ist es natürlich so, dass diejenigen, die zur Bibel stehen, die müssen jetzt eben noch mehr arbeiten und die Sachen auch bekannt machen. Aber sogar dann hat man es schwer, weil, schauen Sie, die Leute glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Das ist unglaublich. Also wenn für viele gilt, und auch zum Beispiel für den Spiegel, der kommt ja regelmäßig nach Weihnachten mit einem Artikel. Sie werden sehen, was dieses Jahr kommt. Irgendetwas, um das Christentum anzugreifen. Und für solche Leute ist das schon genug, dass etwas für sie falsch sein muss, wenn es in der Bibel steht. Einfach ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Bibel. Und da ist eben Aufklärungsarbeit nötig. Und darum haben wir auch diesen Nachmittag veranstaltet. Gut, also ich bedanke mich auch.